Ein weiterer Montag. Ich begrüße recht herzlich Herr Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie zurück natürlich und wünsche Ihnen noch, aber soll morgen ein bisschen regnen. Wäre vielleicht auch wieder schon ganz gut.
Ja, ne? Regnen. Wir freuen uns über Regen und wir freuen uns über gute Nachrichten. Aber wir fangen natürlich mal mit den Skandalen an. Die Skandalisierung geht weiter. Mario Vogt soll die KI befragt haben. Da sage ich, naja, jeder befragt hat die KI. Was soll daran besonders sein?
Na, vor allem die sich so aufgeregt haben. Ich bin ja beim Deutschen Presserat, wir haben die Tage auch wieder eine Sitzung und da gab es schweren Streit. Eigentlich sollte in den Pressekodex die KI-Frage aufgenommen werden, weil die Manipulation ziemlich weit geht. Es ist ja nicht nur, dass Texte einfach sozusagen auf dieser Basis entstehen, das mag ja noch dahin zu nehmen sein, aber es werden ja Fotos manipuliert und es gab ein ganzes Heft, ich glaube Buddha Verlag, hatte Rezepte, 99 Pasta-Rezepte veröffentlicht, kein einziges ist davon gekocht worden, alles mit KI zusammengestellt und die Fotos auch noch mit KI zusammengestellt. Das ist aus meiner Sicht kriminell, denn kein Mensch weiß, was da sozusagen zusammengebraut worden ist. Und die Verleger weigerten sich bis zuletzt, und das ist heute auch so, dass im Presserat ein Punkt aufgenommen wird, dass KI klar und deutlich in der journalistischen Arbeit auszuweisen ist. Und so haben Sie eine Situation, wenn Sie heute eine Regionalzeitung nehmen und sagen, KI austreten, dann haben Sie große weiße Flecken in dieser Zeitung, weil vieles schon über diese Schiene gemacht wird und dadurch natürlich die Verlage Geld sparen, vor allem Journalisten sparen, Redakteure sparen. Mhm. So, und da kommt natürlich Mario und Herr Schulze aus Sachsen-Anhalt war ja auch noch dabei, in einem Land, in dem ja ohnehin sozusagen ein großer Rückstand besteht an KI-Arbeit, KI-Unternehmen. Wir ja auch nicht zu den Ländern gehören, die sozusagen damit Geld verdienen groß. Das sind ja nach wie vor die Amerikaner. Also das heißt, anstatt als Gesellschaft mehr da rein zu investieren, zu schauen, welche Chancen bieten sich für uns und möglicherweise auch große Unternehmen zu entwickeln, machen wir genau das Gegenteil. Wir skandalisieren die, das Benutzen der KI. Also das ist ziemlich albern gewesen. Aber wie gesagt, ein ziemlich gutes Zeichen. Gut, dass Sie das ansprechen für sozusagen die Art und Weise, wie heutzutage zum Teil Aufregung erzeugt und dann nach einem Tag wieder das Ganze verschwindet und kein Mensch interessiert. Aber es bleibt immer ein fader Nachgeschmack. Ja, irgendwas war doch.
Mhm. Naja, man muss ja sehen, KI ist ja per se nicht schlecht. Man muss es nur, wie gesagt, kennzeichnen und die Diskussion und der Umgang der Gesellschaft, der Umgang, der muss erst noch gelernt werden, oder?
Ja, selbstverständlich. Wir merken ja auch, dass selbst die Entwickler und die Leute, die damit Milliarden verdienen, sozusagen sich nicht ganz sicher sind, in welche Richtung geht es. Und wir kommen ja irgendwann in die Phase, wo die KI sich selbst optimiert, das heißt uns nicht mehr dazu braucht. Gleichzeitig, im Augenblick ist das noch ein Thema im Feuilleton, das heißt, man amüsiert sich darüber, welche Fehler die KI produziert. Also da werden irgendwelche historischen Ereignisse erfunden, ja. Nun werden die angeboten in irgendeiner Arbeit, wo du schreibst und dann plötzlich hast du dein Datum, das gab es gar nicht. Oder dass Menschen gestorben sind oder dass Menschen noch leben, die seit 100 Jahren gestorben sind. All das ist ja schon vorgekommen mit Hilfe von KI. Das heißt, daran sehen wir, das ist noch ein bisschen lustig. Aber wenn es dann um den Einsatz von Waffen geht und KI spielt zum Beispiel in dem Überfall Russlands auf die Ukraine, also im Ukraine-Krieg, ja doch eine zunehmend große Rolle. Das heißt, wenn da Entscheidungen nur noch Maschinen treffen, nach ihrem Duktus und sagen, naja, was geht mich das an, was ihr mir da programmiert habt, ich habe mich weiterentwickelt. Das kann schon eine gefährliche Richtung sein, also das müssen wir natürlich im Auge behalten.
Die Klatsche beim ESC war das eine, da kann man drüber lachen, jetzt auch noch in der UNO. Sind die Deutschen unbeliebt oder ist das Quatsch?
Naja, wir sind schon ziemlich groß in Europa und bei allem Respekt für den Deutschen, der sich auch vor allem auch mit ihrer wirtschaftlichen Stärke über viele Jahrzehnte sozusagen entwickelt hat, gibt es auch ein Neidpotenzial. Ich meine, beim ESC hat man ja gesehen, ich glaube, den letzten Platz haben die Briten eingenommen. Ich meine, das könnte man sich in den 60er, 70er Jahren nicht vorstellen. Da war immer die Frage, gewinnen die Briten alles oder nur einmal? Das heißt, inzwischen sind diese Länder, die so dominant waren, an wirtschaftlicher Stelle, an kultureller Stelle nach hinten gerückt worden und die kleineren Länder rebellieren dagegen. Und so ähnlich ist es auch in der UNO. Deutschland verfolgt einen ziemlich harten Kurs im Verhältnis zum Palästinakrieg. Das heißt also, man versucht, soweit es möglich ist, das israelische Vorgehen irgendwie zu entschuldigen. Sie wissen ja, wir haben ja diesbezüglich ja immer wieder Diskussionen auch bei uns hier in der Sendung gehabt. Ich habe immer klar und deutlich kommuniziert, aus meiner Sicht ist Netanjahu ein Verbrecher, der jetzt auch diese Kriege so weit führt, auch im Libanon, viel mehr sozusagen Zerstörung und Tod bringt, als es vielleicht für die Verteidigung Israels notwendig wäre. Heute Nacht gab es wieder einen Austausch mit Iran. Die sind auch passend dazu, sind auch Verbrecher natürlich, haben Raketen abgeschossen auf Israel. Israel schießt zurück. Das gefällt Donald Trump nicht. Der wird wieder versuchen, Druck zu machen, denn er will das Problem Iran-Krieg vom Halse kriegen. Aber Deutschland ist in diesen ganzen Dingen nicht auf der Seite der Mehrheit. Es gibt viele Länder in Europa, die das nicht gut finden, aber weltweit noch mehr. Und insofern war es vollkommen klar, dass bei einer Bewerbung in den Sicherheitsrat für einen nichtständigen Sitz viele Länder, bisschen so wie bei der UEFA, wo Infantino die ganzen Länder da gekauft hat, die kleinen, hier auch die Mehrheit sagt, nee, wollen wir nicht, wir müssen denen auch mal die Karte zeigen. Und ich habe mal an dem Tag in die österreichische Presse geschaut, die Wiener Presse, also eine große Zeitung, schrieb sofort, also Österreich hat Deutschland besiegt. Das heißt, es freuen sich schon viele darüber, dass man da so eine Klatsche austeilen konnte.
Sie wissen, ich mag keine Fußballvergleiche und das Thema schon gar nicht, aber im Moment müssen wir es natürlich thematisieren. Dem letzten Fußballfan müsste da jetzt klar sein, dass die FIFA ein Verbrecherverein ist, dass es alles nur Geldschinderei ist und dass das alles keinen Spaß mehr macht. Also mir tun ja ein bisschen die Fußballfans leid, die auch gern vielleicht nach Amerika gefahren wären. Also ist doch diese Ticketverkaufspraxis ist doch kriminell, oder?
Ja, es erregen sich natürlich alle zu Recht darüber. Das ist ein Vorgang dieser Infantino. Man sieht es ja schon. Ich meine, der hat ja auch große Karriere bei der Mafia machen können und der hat das Ganze natürlich auf die Spitze getrieben. Man kann nur hoffen an dieser Stelle, dass irgendwo dieses Übertreiben dazu führt. Ich glaube nicht, dass die Fans einfach den Fußball liegen lassen und sich dann mit Golf beschäftigen oder mit Curling oder mit irgendwas. Nein, das wird nicht passieren. Wir merken es ja auch an dem Verhalten der Fans in Erfurt. Ich meine, die Mannschaft krebst da in irgendeiner Liga herum, die man erstmal suchen muss, wenn man schauen will, wo sie steht. Und trotzdem sind die Fans natürlich treu und es gibt ein Interesse immer. Es ist natürlich komplex, dieser Zusammenhang. Aber das mit dieser Entwicklung im großen Fußball. Ich würde mich freuen, wenn die europäischen Mannschaften, wir haben ja auch nicht nur den Weltverband, wir haben auch einen europäischen Verband des Fußballs, mit den Lateinamerikanern sich zusammenschließt und sagt, jetzt ist Schluss. Wir organisieren das anders, ohne FIFA, ohne Infantino. Der mag ja mit Polynesien und Kiribati oder wem auch immer da seine Spielchen treiben und denen ein bisschen Geld zuschanzen und dann stimmen die schon für ihn. Das muss geändert werden. Das geht einfach nicht. Sonst macht man wirklich auch die letzten sozusagen Freude an der Sache kaputt. Und insofern sage ich mal, es ist vielleicht ganz gut, dass es in Amerika stattfindet, aber also dass man auch diese krasse Zuspitzung dann erlebt, also auch diese Überreichung von Ehrengaben an Trump und alles, was damit zusammenhängt. Aber ich vermute mal, sobald der Ball rollt und sobald man die Chance hat, Sieger zu sein und vielleicht die Deutschen ins Viertelfinale und dann ins Halbfinale kommen, dann ist alles vergessen.
Naja, dann reden wir mal über Putin. Der will von Frieden nichts hören. Dennoch schreibt Zelensky ihm einen Brief. Das ist eher so wie ein offener Brief oder was, dass man die Außenwirkung einbaut. Also was ist das? Wieso schreibt er ihm einen Brief?
Na, offene Briefe sind ja schon natürlich dazu gedacht, also ein größeres Publikum zu erreichen. Ich glaube, der eigentliche Adressat ist nicht Putin, sondern Donald Trump. Mhm. Zelensky hat wirklich das große Problem durch den Irakkrieg und dadurch, dass in Amerika Wahlen anstehen. Also Trump ist voll konzentriert auf die inneren Konflikte. Er ist der unbeliebteste Präsident ever in jeder Hinsicht. Und sozusagen irgendwie diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie haben militärisch durchaus sagen wir eine bemerkenswerte Entwicklung genommen, die Ukraine letzter Zeit. Mit den Drohnen sind sie in der Lage, Russland, das übermächtig ist, wirtschaftlich, finanziell, vom Personal, trotzdem Paroli zu bieten. Was ihr großes Problem ist natürlich, dass ein Teil der Abwehrraketen für Patriot und andere Systeme jetzt voll von den Amerikanern im Nahen Osten, also im Irankrieg gebraucht werden und die Ukrainer zusehen müssen, wie Putin zunehmend mit ballistischen Raketen das Land angreift. Das heißt, er hat natürlich auch versucht, der Selenskyj, mit diesem Brief deutlich zu machen, wo eigentlich die Quelle dieses Krieges ist, weil ja selbst bei uns die Diskussion, vor allem in Ostdeutschland, so ist, ja, der Putin konnte ja gar nicht anders und das bisschen Krieg, da sollte man sich ja nicht über Putin ärgern, sondern mit ihm Geschäfte machen, am besten billiges Gas wieder einkaufen. Gibt's ja viel Unsinn, was da geredet wird. Er will nur deutlich machen, der will keinen Frieden, der will die Eroberung und Unterwerfung der Ukraine, und das hat er, glaube ich, mit dieser Geschichte ganz gut hingekriegt, denn er hat auch ein paar Provokationen für Putin eingebaut, denn der fühlt sich ja wie Stalin als großer Heerführer und großer Politiker sozusagen wieder in die Geschichte eingehen, und da kratzt das natürlich bei diesen Leuten. Also insofern, man kann hoffen, dass Trump tatsächlich das Ganze zur Kenntnis nimmt und irgendwo auch vielleicht mal wieder einen Beitrag dazu leistet, dass der Ukraine-Krieg einem Ende zugeht.
Wir reden gleich hier über den Kinderschutz, denn der Thüringer Landesbeauftragte für Kinderschutz wird zu Gast sein. Und da ist ja der Armutsbericht ein direkter Bezug, der Armutsbericht Deutschland. Die Kinder, die sind die eigentlich, die unter Armut in den Familien leiden, oder?
Am stärksten. Ich meine, das ist eine Blamage. Ich habe mal in den 90er Jahren mit Graf Lambsdorff, dem damaligen FDP-großen Mann, einen Streit gehabt über Deutschland, und ich sage, es ist alles, vieles ist natürlich nach der Wende vollkommen klar, ganz anders und auch richtig, aber dass wir in einem Land leben, in dem es Suppenküchen gibt und dass die Kinder sozusagen in sehr ärmlichen Verhältnissen aufwachsen, dafür kann man sich nur schämen. Da war er gleich der gleichen Meinung. Er sagt, er ist kein Sozialist, aber das ist wirklich ein Dilemma dieser Gesellschaft, und wir sind leider, muss man sagen, jetzt 25 Jahre später nicht wirklich vorangekommen an dieser Stelle. Es sind ja Millionen Menschen, die davon betroffen sind, in Ostdeutschland mehr als in Westdeutschland, auch mit der Rentnerarmut, mit der wir es zu tun haben, weil die Renten zu klein sind im Verhältnis zu den Lebensverhältnissen. Ich finde, es ist richtig, das zu machen. Es ist auch richtig, dass öffentlich zu machen an jeder Stelle. Wir sind nicht die allerletzten, die Thüringer. Da ist Bremen davor, da ist Berlin davor. Aber wir stehen schon auf einer sehr, sehr schlechten Stufe da weit unten. Und nur Brandenburg durch die Nähe zu Berlin und diesen Speckgürtel drumherum ist sozusagen besser als der Durchschnitt. Das ist das einzige Bundesland im Osten. Trotzdem habe ich eine grundsätzliche Kritik. Ein paar Tage vorher, letzte Woche glaube ich, gab es einen Bericht über die Superreichen in Deutschland, dass sie in letzter Zeit um 20% zugenommen haben. Superreiche sind die über 100 Millionen haben, also das heißt die hundertfachen Millionäre und die Milliardäre, haben sehr deutlich trotz Krise, trotz all der schweren Nachrichten, die wir im Land haben, trotz der Schwierigkeiten, die sozialen Systeme, die Gesundheitssysteme zu erhalten, sind die einfach, haben wir ordentlich zugelangt. Und insofern würde ich eigentlich vorschlagen, in Deutschland grundsätzlich einen Reichtums- und Armutsbericht in einem zu machen, damit man einfach den Zusammenhang sieht. Den einen geht es immer besser und die anderen können kaum über die Runden kommen. Und dass Kinder, vor allem Frauen alleinstehend, besonders von Armut betroffen sind, das ist ein Skandal sondergleichen. Und ich glaube, da wird zu wenig gemacht, nach wie vor von allen.
Die Forschenden sagen ja, die Datenlage für die Reichen ist schlecht. Die können ihren Reichtum gut verschleiern. Die werden nicht verpflichtet, den offen zu legen. Bei armen Menschen, die Transferleistungen beziehen, die müssen alles offenlegen, müssen sich nackig machen. Aber die Reichen eben nicht. Da fängt es ja schon an, oder?
Das fängt schon noch viel früher an. Ich habe mich immer gewundert, dass es Bemessungsgrenzen gibt, also für das Einzahlen in die Rentenversicherung, für das Einzahlen in die Gesundheitsversicherung und so weiter. Das heißt also, alle unten werden, natürlich auch Leute, die sehr arm sind, werden auch entlastet. Aber der Mittelbau, zu dem wir alle irgendwo gehören, der zahlt ordentlich drauf, aber ab einer bestimmten Höhe wird nicht mehr dazugezahlt. Das heißt, Menschen, die Millionen verdienen, müssen auf irgendeinen lächerlichen Betrag ihre Leistungen abbringen, und die großen Einnahmen, die es da gibt, auch Gehälter und auch Pensionen, die werden nicht an der Stelle herangezogen. Da würde ich doch schon mal anfangen an dieser Stelle. Das wäre schon mal ein guter Ansatz. Ich glaube, da kommt schon die eine oder andere Million, wenn nicht ein paar Milliarden zusammen. Wenn man aufhört, den Reichen sozusagen die Schonung zu gewähren, zu sagen, ab einem gewissen Reichtum brauchst du nicht mehr zahlen.
Naja, dann kommt wieder die alte Geschichte von Fleiß, die haben sich sogar erarbeitet, ist natürlich Quatsch, alles zum Großteil ererbt.
Wir sind ja beide ja auch in der DDR schon erwachsen gewesen. Diese Gleichmacherei, die auch am Ende ja keine wirkliche Gleichmacherei, führt ja natürlich dazu, dass Menschen keine Lust haben, etwas zu tun. Und das soll ja nicht passieren. Also Leistung soll sich schon lohnen. Aber ich würde mal sagen, in einer Situation, wo es wirtschaftlich dem Land nicht doll geht, wenn da die Zahl der Milliardäre sprungartig ansteigt, da stimmt irgendwas nicht in den grundsätzlichen Konstruktionen.
Herr Lochthofen, wir brauchen dringend gute Nachrichten. Haben Sie wenigstens eine für mich?
Ja, ich habe mir schon mal eine für Sie. Ich weiß jetzt nicht, Sie haben ein Häuschen,
Nein. Ich wohne in einer Wohnung in der Stadt.
Sie wohnen in der Wohnung. Trotzdem trifft Sie das natürlich auch. Die Grundsteuer wird doch in Thüringen neu berechnet und viele der privaten Haushalte, die ja durch die Neuorganisation dieser Steuer, sagen wir, ordentlich haben dazu zahlen müssen, zum Teil waren das absurde Zahlen, ja. Das Ganze wird zurückgedreht. Das heißt, der Mieter, aber auch der Hausbesitzer werden an dieser Stelle entlastet. Das, glaube ich, kommt auch letztlich bei dem Einzelnen an. Also das mögen keine großen Summen sein bei dem einen, bei anderen lohnt sich das schon sehr. Oder wir haben heute international eine interessante Nachricht: in Armenien ist der Kurs des jetzigen Präsidenten bestärkt worden, dass man sich doch Richtung Europa orientiert, von Russland weg, was sehr gefährlich ist für die Armenier. Sie sind seit sowjetischen Zeiten natürlich sehr stark auf den russischen Markt fixiert und Putin versuchte ja auch in den Wahlkampf einzugreifen, indem man die Exporte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, also Obst, Gemüse, was ganz normal auf den Märkten in Russland aus Armenien oder Georgien kommt, dass man das einfach verboten hat und gedroht hat. Es gibt auch eine ukrainische Lösung für Armenien. Das heißt also, da wird schon mit ganz anderen Bandagen gearbeitet. Es gibt ja bei uns so viele naive Menschen, die sagen, ja, man muss mit Putin nur gut reden, dann wird das schon besser. Die Armenier haben gar keine Chance. Trotzdem haben die es vernünftig gewählt. Ich glaube, das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass sozusagen nicht alles verloren ist. Und es gibt auch eine schöne Sache mit Donald Trump. Ich weiß nicht, ob Sie die mitgekriegt haben. Er hat ja das berühmte Kennedy Center in Washington Trump Kennedy Center umbenennen wollen, ja.
Die Buchstaben waren schon dran.
Ja, er macht ja Triumphbogen, er macht ja neuen Ballsaal. Also er will ja groß in der Geschichte, wenn er nicht mehr da ist, dann muss überall Trump dran stehen. Und dieses Center hat er ja nicht gebaut, aber er wollte unbedingt, sozusagen, da er wusste, dass es natürlich in so eine zentrale kulturelle Einrichtung ist, wollte er seinen Namen damit verbinden. Und ein Richter hat gesagt, das geht nicht. Das finde ich schon mal sehr couragiert von dem Richter. Und das zeigt ja auch, der Widerstand ist ja schon da. Also wenn die Verrückten versuchen, diese Welt zu kapern.
Mit diesen hoffnungsvollen Gedanken entlasse ich Sie in die Woche, wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir hören Sie dann nächste Woche um die gleiche Zeit wieder, entweder kurz nach 9 oder dann kurz nach 18 Uhr bei Radio Frei. Herzlichen Dank.
Vielleicht ist ja nach dem Treffen des Kanzlers mit den Arbeitgebern und Gewerkschaftern, man muss immer vorsichtig sein, doch die Stimmung vielleicht ein bisschen besser nächste Woche. Wäre ja nicht schlecht.
Das hoffen wir. Das hoffen wir sehr. Tschüss.